Es kommt eigentlich nie vor, dass du so einen Tag durchmachst, ohne dass Gott dich berührt. Das kommt nie vor. Wenn wir in Gottes Gegenwart hineinkommen, dann ist es seine Freude, uns zu begegnen. Und jeden Einzelnen von uns werden sehen, wenn das jetzt noch nicht klar ist, dann werden wir sehen mit der Zeit, was Gott alles getan hat. Manchmal kommt es durch einen Wort von jemand anders. Manchmal gehst du durch so einen Tag und du spürst physisch nichts. Aber irgendjemand sagt irgendetwas, während du deinen Kuchen isst und deinen Kaffee trinkst. Und dann kommt das dann nach einer Woche und sagt, hey, das war genau das Richtige für mich. Also jeder soll wissen, dass du irgendetwas mit nach Hause nimmst. Irgendetwas aus Gottes Herz. Irgendetwas Kostbares, einen Schlüssel, die du brauchst für dein Leben. Also bleib offen in nächster Zeit und bitte dem Herrn, dass er dir das alles wieder zurückbringt, dass er dir zeigt, das ist ein Meilenstein. Es stimmt, dass das nicht sehr oft in Deutschland passiert. Es sind nicht sehr viele Stellen, wo man hingehen kann und wo man über Dämonen austreiben sprechen kann. Das ist nicht ein alltägliches Thema. Es ist nicht alltäglich, dass wir über unsere nationalen Schuld gegen Israel sprechen. Es ist nicht alltäglich, dass diese Sachen angesprochen und behandelt werden. Also nimm es mit und lass es dir bewusst sein, dass da irgendwas besonders mit dabei ist. Nicht nur die wunderschönen Sachen, die wir gehört haben. Ich bin so dankbar, wie Gott das tut. Halleluja. Und ich sehe immer wieder, wie sehr er sich freut, seine Kinder zu segnen. Heute möchte ich euch irgendwas auf den Weg geben. Nicht nur für die, die bei der Konferenz waren, sondern auch für uns allen. Und zwar, ich möchte uns ein bisschen darüber aufklären aus der Schrift, so Gott mir hilft, wie wir die Waffen, die wir bekommen haben, vom Herrn einsetzen. Es ist wichtig, wenn wir jetzt weitergehen, dass wir wissen, dass wir Waffen haben, die mächtig genug sind, um den Schlag zu gewinnen. Und dann müssen wir lernen, wie ich diese Waffen überhaupt einsetze. Es nutzt dir gar nichts, wenn du eine riesige, tolle Schwert hast und das hängt bei dir auch an die Wand und du hast überhaupt keinen blassen Schimmer, wie man ein Schwert benutzt. Da bist du eine Gefahr für dich selber, wenn du den Schwert in der Hand nimmst. Amen? Wer weiß, was du so Finger abschneidest oder was, weiß ich. Wir müssen nicht nur wissen, wir haben ein Schwert, sondern wir müssen wissen, wie ich das benutze. Lass uns in 2. Korinther anfangen, bitte. 2. Korinther 10. Das Erstaunliche an dieser Schriftstelle ist, das kommt fast nebenbei raus. Das schlüpft so fast als ein Zufall aus dem Mund von Paulus. Der ist da, der verteidigt seinen Dienst und so weiter und so fort. Und dann sagt er, denn ab Vers 3, denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Das ist der Luther-Übersetzung. Mächtig im Dienste Gottes. Was bedeutet das denn? Die Urtext heißt, die Waffen sind mächtig mit Gottes Macht. Auf Englisch ist das übersetzt, they have divine power. Die haben göttliche Kraft in sich. Das heißt, diese Waffen mächtig im Dienste Gottes. Ich weiß nicht, was das dir sagt, aber mir sagt es wenig. Die sind mächtig mit Gottes Macht. Die sind mächtig mit einer Macht, der weit über unsere Vorstellung hinausgeht. Die sind mächtig mit derselben Kraft, die Gott benutzt hat, um die ganze Universum zu schaffen. Dieselbe Macht, die er benutzt hat, Jesus von den Toten aufzuerwecken. Dieselbe Macht, mit der er den Teufel absolut völlig überwunden hat. Derselbe Macht ist in diese Waffen. Dies sind Waffen, die fähig sind, mächtig sind, diese Festungen zu zerstören. Es ist nicht eine Frage unserer eigenen Kraft. Und das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt. Das heißt, diese Waffen sind effektiv, ob es mir gut geht oder nicht. Die sind effektiv auf diese Ebene des Glaubens, wo wir hoffen auf das, was wir eine Zuversicht haben, auf das, was wir hoffen, wo wir eine Gewissheit haben über das, was wir nicht sehen. Auf diese Ebene, es geht leicht über unser Verstand hinaus. Leicht über unsere Fähigkeit, das wirklich zu verstehen. Aber es ist eine Sache, die wir begreifen können. Wir können es akzeptieren. Wir können sagen, okay, Herr, diese Waffen, die du mir gibst, die sind mächtig mit deiner Macht, nicht mit meiner Macht. Und die sind mächtig, wozu? Festungen zu zerstören. Wie sehen diese Festungen aus? Es geht weiter in Vers 5. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und mit diese gleiche Waffen nehmen wir gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Ich lese das noch einmal, denn das ist dein Schlüssel. Das ist dein Schlüssel. Denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig mit Gottes Macht, Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Es sind manchen, die zu mir gekommen sind. Es ist gar nicht eine seltene Problem, wo Leute Stimmen hören. Und wenn du Stimmen hörst, manchmal ist es ein Kampf, die Dinge wegzukriegen. Woher sie kommen, das kann, was weiß ich, kann viele Ursachen haben, aber es gibt eine Lösung. Und die Lösung ist erstens einmal, diesen Waffen einzusetzen. Wenn die Gedanken kommen, wenn eine Stimme kommt, nimm ihn gefangen. Aber wie? Und das ist das, was der Schlüssel ist. Wie nehme ich einen Gedanken gefangen und wie mache ich einen Gedanken gehorsam zu Jesus Christus? Dieser Kampf ist ganz, ganz anders, als die Welt kämpft. Die Welt kämpft eigentlich ganz logisch für uns. Alles basiert sich auf den fünf Sinnen. Jemand kommt auf dich zu und schlägt dich eins auf die Backe, und was machst du? Du schlägst ihm zurück. Irgendjemand hat irgendetwas, den du willst, und was machst du? Du gehst und du nimmst es dir, und der reagiert dagegen, und plötzlich hast du einen Krieg. Du sagst irgendetwas oder irgendwas sagt irgendwas zu dir, du reagierst drauf, die reagieren auf deine Reaktion, du reagierst wieder auf deren Reaktion, und es wirbelt sich hoch, und dann hast du plötzlich einen Kampf. Das ist eine irdische Art und Weise zu kämpfen. Und der Stärkste gewinnt. Auf jeden Fall meint er, gewonnen zu haben. Eigentlich in so einem Kampf gibt es keine Gewinner. Es geben nur Verlierer. Es geben nur Verlierer. Auch wenn du gewinnst, hast du verloren. Denn irgendetwas muss kaputt gegangen sein. Irgendeine Beziehung, irgendein Volk, irgendein Land. Irgendwas ist kaputt gegangen, wenn du gewonnen hast. Denn wo ein Gewinner ist, ist auch ein Verlierer. In unserer Situation, in unserem Kampf, gibt es nur einen Verlierer. Und das ist Satan und seine Macht. Er verliert. Jesus hat schon gewonnen. Wir spielen nicht ein Spiel, wo er sagt, schau mal, wer jetzt diesen Schlag gewinnt. Nee, wir sind in einem Prozess, wo wir das Land einnehmen, der eigentlich bereits gewonnen ist. Wir sind in einem Siegeszug und nicht irgendwie, jetzt haben wir die kleinen Kämpfe noch und so weiter und so fort und hoffentlich verlieren wir nicht. Der Feind hat eigentlich keine Macht über uns, denn wir sind erkauft durch das Blut Jesu Christi, durch das unvergängliche Blut Jesu Christi, kostbarer als Silber, als Gold, als irgendetwas anderes auf dieser Welt. Eine Sache, der unvergänglich ist, unveränderbar ist, unantastbar. Wir sind durch sein Blut gekauft. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segnungen im geistlichen Bereich mit Christus. Wir sitzen mit ihm zu Rechten des Vaters und von dort aus regieren wir mit ihm jetzt in diesem Augenblick. Wir sind Geist und wir sind Fleisch. Und wir leben in dieser Spannung. Was wir jetzt machen müssen, oder lass mich das so sagen, was unsere Herausforderung ist, ist, dass wir uns entscheiden, nicht mehr wie die Welt zu kämpfen, sondern wir müssen uns entscheiden, wie Jesus zu kämpfen. Lass uns mal Johannes aufschlagen, bitte. Johannes 15. Und ich lese die Verse 16 bis 19. Jesus spricht hier und er sagt, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wir müssen wissen, dass wir nicht von der Welt sind. Wir müssen wissen, dass Jesus uns in ein anderes Stadion gebracht hat. Wir sind nicht mehr von dieser Welt. Die Welt hasst uns. Hass ist ein ziemlich starkes Wort, aber letztendlich ist es so. Die können nichts mit uns anfangen. Die können uns nicht verstehen. Die können nichts mit diesen komischen Christen anfangen. Die sprechen immer von Beten und so weiter und so fort und glauben das auch. In Johannes 17 sagt Jesus noch einmal, Johannes 17, 14 und 15. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Jesus betet und spricht mit seinem Vater. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, Vater, und die Welt hat sie gehasst. Denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte dich nicht, und das ist jetzt interessant, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst von den Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich sie auch in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, damit sie auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Und dann sagt er, das kannst du sagen vielleicht, naja, das war es für seine Aposteln. Aber in dem nächsten Vers sagt er, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das heißt, wir sind mit eingeschlossen. Wir sind nicht von dieser Welt. Aber wir leben, als ob wir es wären. Ist jemand in Christus? Was ist er dann? Eine neue Kreatur. Alles ist neu geworden. Und was ist mit dem Alten gewesen? Das Alte ist vergangen. Es ist fertig. Es ist vorbei. Siehe, es ist alles neu geworden. Alles neu geworden. Das heißt, wir haben die Fähigkeit, aus Gott heraus Gottes Waffen einzusetzen. Wir sind bestimmt und auserwählt, hinauszugehen in diese Welt und Frucht zu tragen und Früchte, die bleiben. Das heißt, wir sind nicht in die Welt gesandt, um unbedingt eine Firma zu bauen oder Bäume zu pflanzen, obwohl das alles zu unserem Leben dazugehören kann, ohne Probleme. Aber in erster Linie sind wir hinausgesandt in diese Welt, um geistliche Früchte hervorzubringen. Frucht, die bleibt. Eine Firma bleibt nicht. Ein Baum bleibt nicht. Ein Haus bleibt nicht. Aber die geistliche Früchte, die geistliche Siege, die wir erringen, die Festungen, die wir zerstören und die Wahrheiten, die wir proklamieren und das Reich Gottes, die dadurch aufgebaut wird, das bleibt in alle Ewigkeit. Das heißt, wir sind in einem Prozess, wo wir wirklich umdenken müssen. Wir kämpfen nicht, wie diese Welt kämpft. Wir kämpfen mit geistlichen Waffen, die auf dem Glauben basiert sind, die mit Gottes Kraft versehen sind. Die sind Waffen, die Gottes Kraft haben. Die haben es in sich. Das heißt, dieses Schwert an die Wand, das ist nicht nur ein physisches Schwert, sondern das hat Gottes Kraft. Wenn ich den hernehme, dann ist es nicht meine Muskelkraft, der notwendig ist, um irgendwas zu stochern, sondern ich lege es einfach drauf und das Schwert selber, wumm, er macht das, weil es ist seine Kraft und nicht meins. Und jetzt schlagen wir mal Römer 7 auf, bitte. Und hier kommt es zu wirklich eine praktische Auswirkung und eine praktische Verständnis, wie wir diese Waffen einsetzen. Es geht alles hier los, so wie Tobias das gepredigt hat. Der Kampffeld ist hier. Der Kampffeld ist hier, ob das gedanklich ist, ob das Stimmen sind, ob das sündhafte Dinge sind, ob das dämonische Belastungen sind. Es passiert alles hier. Römer 7. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, was ich nicht will, das tue ich. Das ist Paulus, der schreibt, meine Lieben, der große Apostel Paulus. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. So finde ich nun das Gesetz, das mir, der ich aus das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüt und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch! Wie oft hast du dieses Gefühl? Oh Gott, was bin ich denn für ein elender Wurm? Also seid getrost, ihr seid nicht alleine. Der Apostel Paulus musste das selber über sich selbst sagen. Oh, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Dank sei Gott, sagt er, durch Jesus Christus, unseren Herrn. So diene ich nun mit dem Gemüt, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Hoffnungslos. Hoffnungslos. Aber dann sagt er in Kapitel 8, Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in dem Gestalt des sündigen Fleisches und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt wurde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Seht ihr diese Spannung? Paulus lebte in dieser Spannung. Jeder Mensch lebt in dieser Spannung. Wir kämpfen mit unserem Fleisch und es ist ein Kampf. Und unser Fleisch, das sind nicht nur die großen Sünden. Unser Fleisch beinhaltet Ärger, Eifersucht, eitle Selbstwillen, Stolz. Es beinhaltet alle diese Dinge. Das ist unser Fleisch, mit dem wir täglich zu kämpfen haben. Aber wir haben Waffen. Wir haben Waffen. Womit kämpfen wir? Wo findet diesen Kampf statt? Hier in dieser Schlachtfeld. Hier oben. Wo kommen die dummen Gedanken? Woraus kommen die Reaktionen? Wenn jemand auf dich zukommt und die schlagen dich einmal auf dem Arm, ist das eine instinktive, muskulöse Reaktion, dass es zurückschlägt? Nee. Sondern dass die Signale, die müssen erstmal hier durchkommen und da sagt er, du Schwein, was ist dein? Und dann erst kommt die Reaktion. Also es ist nicht eine Sache, die nur aus deinem Körper, aus deiner Muskulatur kommt, sondern es spielt sich hier ab. Die Gedanken, die wir bekommen, was machen wir damit? Die Sachen, die uns plagen, was machen wir damit? Warum wohl hat Gott nicht alle Völker ausgerottet aus Israel? Er hat sein Volk versprochen, geht da rein, ich werde die Leute alle vor euch rausschmeißen, es wird kein Problem für euch sein. Der hat gesehen, den ersten Schlacht, die ersten Züge, die waren total erfolgreich. Aber dann wurde das Volk ein bisschen faul, ein bisschen unwillig, ein bisschen ängstlich. Und dann hat er gesagt, weißt du, ich werde diese Völker nicht alle austilgen sofort, sondern ich lasse sie im Lande, dass ihr nicht vergesst, wie man kämpft. Es war ihm wichtig, dass wir nicht vergessen, wie man kämpft. Und das heißt, wenn jetzt irgendetwas auf dich zukommt, irgendetwas, wo du weißt, das ist nicht Gottes Wille, das passt nicht in seinen Plan. Was machst du damit? Du erkennst es. Es ist entweder eine Festung, zum Beispiel eine andauernde Sache. Eine andauernde Sache ist eine Festung geworden. Eine einmalige Sache, die auf dich zukommt, kannst du mit Leichtigkeit gefangen nehmen. Irgendeine komische Gedanke kommt, dann, das ist nicht von Gott, das nehme ich und schmeiße ihn weg. Gedanke, ich mache dir gehorsam zum Wort Gottes. Du passt nicht, du bist eine Lüge, weg mit dir. Das war nicht so schwer, oder? So habe ich diese Waffe jetzt bereits eingesetzt. Wenn eine Festung da ist, wenn irgendwas da ist, so wie langjährige Stimmen, die einen plagen, oder langjährig ist man gebunden in Pornografie, oder langjährig ist man gebunden in irgendeine Sache, man kommt nicht los. 10 Leute haben bereits für dich gebetet. Du warst schon bei 20 Seminare und es immer wieder kommt es zurück und es wurde nichts und bin nicht frei geworden und kann nicht. Und weißt du was? Es kann sein, dass Gott dich irgendetwas beibringen möchte, dass er dir lehren möchte, wie du kämpfst, wie man kämpft, dass du überwindest auf eine ganz andere Art und Weise. Was nutzt es einem, eine Befreiung zu empfangen, wenn du in derselben Art und Weise weitergehst und alles kommt wieder zurück? Wenn keine Lebensveränderung da ist und keinen Stand, wo du sagst, nie wieder, dann durch deine Gewohnheiten, durch deine weitergehende Sünde, lädst du andere Probleme ein. Wenn du aber in dieser Haltung bist und du siehst, ich sehe es kommen und ich weiß, das ist eine Lüge, es setzt sich über Gottes Wort, ich binde es, ich reiße diese Festung nieder und ich ersetze diese Festung mit Gottes Wahrheit. Wie könnte so ein Ding aussehen? Ach, du bist ein Nichts. Depressive Gedanken. Oh mein, das wird nie was. Was sagt Gottes Wort? Er sagt, alleine kannst du nichts tun, aber mit mir ist nichts unmöglich. Also gibt es irgendetwas in unserem Leben, der unmöglich ist? Nein. Nein, also dieser Gedanke kommt auf mich zu. Was will dieser Gedanke? Er will mich zerstören. Es will mich deprimieren. Es will mich hindern, das Evangelium zu predigen, mein Leben so zu leben, wie Gott es geplant hat. Das will es. Und ich erkenne es, es ist eine anklagende Gedanke. Irgendwas, was mich anklägt, ist für mich jetzt kein Problem mehr. Weißt du warum? Weil ich Römer 8,1 gelesen habe. Hast du es gelesen, dann soll es für dich auch kein Problem sein. Weil es sagt, nun gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Kommt eine Stimme mit einem verdammenden Gedanke? Nein, das nehme ich nicht an. Das ist eine Lüge. Ich reiße diese Festung nieder. Und ich sage, für mich gibt es keine Verdammnis, denn ich bin in Christus Jesus. Das brauchst du mir nicht mehr flüstern. Das nehme ich nicht an. Das lehne ich total ab. Ich bin angenommen in Jesus und für mich gibt es keine Verdammnis. Das Blut Jesu Christi hat das schon alles bezahlt für mich. Das klingt vielleicht ein bisschen zu einfach. Diese Festungen, die zerstört werden, ich meine, lass mal diese Worte mal anschauen. Wenn es heißt, eine Festung zerstören, auf Englisch heißt es demolish, demolieren. Habt ihr schon mal gesehen, wie ein Gebäude demoliert wird? Ein altes Gebäude, der runterkommen muss? Das habe ich öfters am Fernsehen gesehen. Vielleicht hast du auch sowas gesehen. Die legen die ganzen explosiven Dinge da, die Dynamit und so, und dann auf einen Schlag, einen Knopfdruck, das sackt diese ganze Gebäude runter und ist nur ein Trümmerhaufen. Das ist Demolierung. Das ist das, was diese Waffen tun für diese Festungen, die sich in unserem Leben aufgebaut haben oder versuchen, sich aufzubauen. Ein Gedankengebäude ist eine sehr interessante Sache. Es fängt an mit einer kleinen Schicht. Einmal so eine kleine Gedanke. Und dann fängst du an, so über dich zu denken. Na, ich bin introvertiert. Na, ich komme nicht gut mit Leuten aus. Vor Leute kann ich gar nicht reden. Und plötzlich hast du diese riesige Festung der Menschenfurcht und du bist gelähmt. Was ist das? Das ist eine Festung. Es ist eine Festung der Gedanken. Was sagt Gott über dich? Er sagt, du bist auserwählt. Er sagt, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern und lehret sie, halten alles, was ich dich gelehrt habe. Geh und taufe die Menschen. Geh und tue große Dinge im Herrn. Tu die Werke, die ich getan habe. Geh und bete für die Kranken und tu was. Stehe vor Tausenden. Wenn du vor Könige stehst, brauchst du keine Angst zu haben, weil ich gebe dir die Worte, die du dann brauchst. Ja, aber ich habe so viel Menschenfurcht, ich kann das nicht. Ich habe Atemnot, wenn ich vor Leute stehe. Wisst ihr, ich erzähle euch eine Geschichte. Es ist eine wahre Geschichte. Das waren vor vielen Jahren, 82 oder so, sind wir nach Portugal gegangen. Gell? Da waren wir in einem Missionsteam und wir waren so 35 Leute. Wir kannten uns alle sehr gut. Und ich habe da so immer gespielt in Lobpreis. Und dann haben wir eine Einladung, nach Portugal zu kommen. Wir sollten für eine große Konferenz den Lobpreis beibringen, die Gemeinde in Portugal. Wir hatten jeden Tag vor so 2000 Leute und jeden Abend waren wir in eine andere kleine Gemeinde in der Umgebung. Und ich hatte so ein geheimes Problem, die ich niemandem erzählt habe, weil ich konnte es in kleine Gruppen immer so ein bisschen überwinden. Wenn ich vor eine neue Gruppe von Menschen irgendetwas machen musste, besonders singen, dann kriegte ich solche Atemnot, dass ich total gelähmt war. Ich konnte es nicht. Das habe ich aber sehr gut vertuscht. Und dann kamen wir waren bereits in Portugal und es war eine paar Stunden vor unserem ersten Auftritt und mir wurde so schlecht. Ich wusste, nee, das packe ich nicht. Und so musste ich das den anderen Geschwistern bekennen. Und dann haben sie für mich gebetet. Und Gott hat uns ein Wort gegeben und er sagt, bewege diesen Berg. Wenn ihr Glauben so klein wie ein Senfkorn habt, könnt ihr zu diesem Berg sagen, gehe und pflanze dich ins Meer. Und in Portugal ist das Meer nicht sehr weit weg. Ne? Dann haben wir gebetet, sagen, dieses Berg muss weichen. Und ich muss sagen, dass in dem Moment, ich habe Befreiung erlebt und kann seitdem mit aller Freiheit singen, ob eine da ist oder ob Tausende da sind. Preis dem Herrn dafür. Ich sage nicht, was ich nicht selber erlebt habe. Das ist ein Prinzip, der Gott uns gegeben hat, ein Gesetz, ein ewiges Gesetz, der funktioniert. Die Waffen müssen wir nur einsetzen. Wir müssen erkennen, was ist richtig und was ist falsch. Was ist Wahrheit, was ist Lüge. Alles, was sich erhebt über Gottes Wort, ist eine Festung, die du zerstören kannst. Du kannst und du musst. Es ist eine Einstellung eines Kriegers. Es ist ein Hineingehen in den Sieg Jesu Christi. Es ist ein Land einnehmen, die wir nicht versäumen dürfen. Wenn wir es nicht tun, wird das Land nicht gewonnen. Und es ist nur deswegen nicht gewonnen, weil wir es nicht genommen haben. Es ist da, dass wir es nehmen. Es ist keine Frage, ob es nun klappen wird oder nicht, sondern es ist nur eine Frage, tue es oder nicht. Bin ich bereit, es zu tun? Bin ich bereit, diesen Schritt vorwärts zu machen? Es hindert mich gar nichts, außer einen Nebel von Lügen. Nebel. In dem Moment, wo ich durch diese Nebelwolke gehe, dann ist auf der anderen Seite klarer Sonnenschein. Es ist eine Angst, es ist eine Lüge, es ist eine Sache, wo der Teufel kein Recht hat, das zu tun, aber er tut das, weil wir es Glauben schenken. Wenn wir aber sagen, ich erkenne das Ding, es ist nicht von Gott und ich reiße diese Festung nieder. Ich reiße es nieder und erlaube es nicht mehr, dass es da ist. Die Gedanken nehmen wir gefangen. Wir haben mit Gewohnheiten zu kämpfen. Das ist das, was Paulus beschreibt. Es sind Gewohnheiten, die Arten und Weisen, wie wir denken über uns selbst, wie wir mit unseren Problemen umgehen, Problemen, die wir teilweise jahrelang mit uns tragen. Wir haben gewohnte Gedankenschemen oder Pfaden oder Pflüge. Und es ist manchmal schwer, aus diesen Bahnen rauszuspringen. Aber das ist gerade die Überwindung, dass wir aus diesen Bahnen kommen. Argumenten werden demoliert. Festungen werden demoliert. Alles, was sich über Gottes Wort erhebt. Und dann kommen wir wieder zurück zur Bibel. Wir müssen wissen, was er über uns sagt. Und wir müssen bereit sein, es zu empfangen und es zu akzeptieren und es zu glauben. Ich ermutige euch alle, Johannes nochmal zu lesen, das Johannes-Evangelium. Lies es doch, was Jesus über uns sagt, was er von uns erwartet, wie er uns sieht, besonders in seinem Gebet mit seinem Vater. Johannes 14, 15, 16, 17. Lies es doch und verstehe, wer du bist im Herrn und hör auf, andere Lügen zu akzeptieren. Ich kann das nicht für dich machen. Niemand kann das für dich machen. Du musst es machen. Du musst aufhören, die Lügen zu glauben. Du musst anfangen, die Wahrheit zu glauben. Das ist der Schlüssel zur Anwendung dieser Waffen. Es ist kein Spiel, Leute. Diesen Kampf ist echt. Und das wissen wir alle. Der Teufel ist echt. Und wir lassen ihn so leicht von ihm einschüchtern. Aber der hat keine Macht. Der hat keine echte Macht. Der hat nur so viel Macht, wie wir es ihm schenken. Wenn wir es ihm nicht mehr schenken, dann hat er es nicht mehr. Deswegen sagt es, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Naht euch zu Gott und er naht sich zu euch. Es ist ein Prinzip, das ist keine große Sache. Das ist keine komplizierte Sache. Das ist eine Statement, eine Aussage der Wahrheit, in der wir uns entspannen können. Versteht ihr? Wir kämpfen manchmal mit solchem Druck und Stress und kämpfen so hart gegen irgendetwas. Und oft ist es so, dass erst dann, wenn du dich entspannst in der Situation, du die klare Lösung erkennst. Es geht nicht darum, wer ist mächtiger, du oder das Problem. Es geht darum, dieses Schwert von der Wand zu nehmen und es einfach das Problem zu berühren. Es ist gar nicht mal deine Muskelkraft. Es ist einfach, es ist, diese Waffe hat seine Kraft in sich, aus Gott. Wo du sagst, das erkenne ich als Lüge. Und das Interessante ist, diese Waffen werden nicht eingesetzt in der Öffentlichkeit. Diese Waffen sind eingesetzt in das Kämmerlein. Das heißt, du bist da ganz alleine und du sagst, weißt du, das Ding ist eigentlich nicht in Gottes Wort. Das ist nicht aus Gott. Und eigentlich erkenne ich das als eine Festung des Feindes, ein Versuch des Feindes, mich zu plagen. Und ich reiße diese Festungen jetzt nieder in Jesu Namen. Was sehr gut ist, ist, dass du ihn ersetzt mit Gottes Wort. Dass du sagst, Herr, du hast mich erwählt, du hast mich vorherbestimmt, ich werde für dich Frucht tragen, Jesus. Und weißt du was, Jesus? Ich werde deine Werke tun. Weißt du was? Ich werde größere Werke tun, als du getan hast, Jesus. Weil du bist ja beim Vater. Und weißt du was, Jesus? Ich bin mit dir im Himmel gesetzt, zu Rechten des Vaters. Du und ich, Jesus. Wir haben hier das Sagen. Denn du regierst und ich bin mit dir. Und wo du bist, bin ich auch. Du in mir, ich in dir. Der Vater, der Heilige Geist, alles in mir. Größer ist er, der in mir wohnt, denn der in der Welt ist. Also wo ist das Problem? Ich reiße diese Festung nieder. Und ich sage, ich und du, Jesus, wir bestimmen. Ist nicht kompliziert. Ist nicht überheblich. Das ist einfach ein Prozess, wo ich alleine mit Jesus realisiert habe, was die Wahrheit ist. Es ist nur eine Ersetzen dieser Lügengebäude mit der Wahrheit Gottes. Ist es Gottes Plan, dass wir überwinden? Klar. In dieser Welt werdet ihr Trübsal haben, hat er gesagt, aber sei guten Mutes, denn ich habe die Welt überwunden. Er hat es bereits getan, er hat die Welt überwunden. Trübsal, okay. Aber es dient alles dem Zweck, den Gott für uns hat. Und wir müssen nichts zulassen, der sich über Gottes Wort erhebt. Das gilt auch für eine Krankheit. Eine Krankheit, der lange andauert, erhebt sich über Gottes Wort. Auch eine Erkältung. Wir müssen uns nicht lange plagen lassen. Das müssen wir gar nicht. Denn wenn ich diese Festungen sehe, wenn ich weiß, durch deine Wunden bin ich geheilt, Jesus. Du hast den Preis bezahlt. Und du sagst, die Werke, die du tust, werde ich auch tun. Du hast alle Kranken geheilt. Und ich sehe dieses Ding, der mich jetzt plagt. Dann sage ich, Herr, das ist eine Festung, der sich über dein Wort erhebt. Könnt ihr mir folgen? Ich mache nicht die ganze Argumentationen und sage, na ja, vielleicht brauche ich diese Krankheit, vielleicht will Gott mir da was sagen. Das ist seine Sache, nicht meine Sache. Meine Sache ist, meine Waffen einzusetzen. Meine Sache ist, zu erkennen, was erhebt sich hier nun über Gottes Wort. Und wenn ich sowas erkenne, dann habe ich das Recht, diese Waffe einzusetzen und sagen, nein, ich reiße diese Festung nieder. Das akzeptiere ich nicht so, wie es jetzt aussieht. Ich reiße ihm nieder und dafür sage ich, Herr, du hast den Preis bezahlt. Ich bin geheilt, weil du es bezahlt hast. Nicht, weil ich gut oder schlecht bin, Herr. Wenn wir in so eine Einstellung wandeln, in so eine Beziehung zum Herrn wandeln, dann sind wir auch immer dabei zu fragen, Herr, zeige mir, was läuft. Vater, ich möchte Buße tun, wenn ich dich in irgendeiner Weise enttäuscht habe. Das ist ständig dabei. Ich spreche nicht von einer Situation, wenn einer mit seinem ganzen Willen Gott den Rücken zudreht. Wenn der Herr dir was geben muss, dass er dich stoppt, dann weißt du es. Ich spreche von den Sachen, wo der Teufel versucht, irgendwas auf dich zu legen oder irgendwas von dich zu rauben. Da siehst du, was Sache ist, wenn du in einer Situation bist, wo du merkst, Moment mal, das geht nicht, das stimmt nicht mit Gottes Wort überein. Dann hast du das Recht, das Vorrecht und die Erwartung Gottes, dass du diese Waffen einsetzt. Und das gilt, ob das eine dämonische Belastung ist, das gilt, ob das eine Krankheit ist oder irgendeine andere Situation, wo der Teufel versucht, dich zu berauben. Wir wohnen in einer Zeit, wo das von uns erwartet ist. Wir wohnen in einer Zeit, und das lesen wir zum Schluss jetzt aus Lukas. Lukas 3. Das ist jetzt eine Erfüllung, eine Prophezeiung aus Jesaja. Jesaja 40, 3 bis 5, wenn du das notieren möchtest. Und da heißt es, es wird eine Zeit kommen. Und jetzt hier ist die Zeit, der Anfang dieser Zeit, ganz, ganz genau beschrieben. Im 15. Jahr, Lukas 3, Abvers 1, der Herrschaft des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter war in Judäa, und Herodes, Landesfürst von Galiläa, und sein Bruder Philippus, Landesfürst von Iturie und der Landschaft Trachonitis und Lysanias, Landesfürst von Abilene. Als Hannas und Kaiaphas hohe Priester waren, so das ist eine ziemlich genaue Beschreibung von diesem Zeitpunkt. Da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Gegend, dem Jordan, und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Reden des Propheten Jesaja, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn und macht seine Steige eben. Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll gerade werden. Und was uneben ist, soll ebener Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Wir wohnen in dieser Zeit, wo das passieren soll. Wo die Berge runterkommen, wo die Täler aufgefüllt werden sollen, wo das uneben eben gemacht wird und das krumme gerade gemacht wird, auf dass die ganze Menschheit den Heiland Gottes erkennen. Wir sind in diesem Plan und diesem Prozess Gottes. Wir sind in die Zeit, wo diese ganzen Hindernisse einfach aus dem Weg gehen sollen. Wenn Jesus sagte, du brauchst nur einen Senfkorn glauben und du kannst zu diesem Berge sagen, geh und versetze dich ins Meer, dann bezieht er sich auch auf das. Wir sind in der prophezeiten Zeit, in der von Gott festgelegte Zeit, wo alle Hindernisse aus dem Weg gemacht werden, auf das die Welt unser Heiland erkennen. Das heißt, es steht uns nichts im Wege. Wenn wir diese Festungen zerstören, wenn wir diese Berge versetzen, wozu tun wir das Ganze? Wir tun's, auf dass wir unsere Teil daran erfüllen, dass Gottes Plan vollbracht wird in unserer Generation. Egal wie das in deinem Leben aussieht. nach deine Begabungen, nach das, was Gott in dir gepflanzt hat. Deine, was Gott für dich geplant hat, kann nur durch dich erfüllt werden. Und du bist jetzt in einer Zeit, wo all das geschehen soll, mitten in einer Situation, wo Berge runterkommen, Täler erfüllt werden, das Uneben eben gemacht, das Ungerade gerade gemacht werden soll. Und das ist ein Teil deiner Berufung. Deswegen sagt er, wenn du jetzt gegen irgendetwas kommst, der dich hindert, dann bewege das Ding. Sag ihm, er soll weg. Deswegen hat Gott uns Autorität gegeben über alle Macht des Feindes. Deswegen hat er gesagt, glaube nur und sag, was du willst, und ich werde deine Gebete erhören, und es wird geschehen, weil du die Werke tun musst, die Jesus getan hat und größere. Das gehört zu unserer Generation. Und wenn wir es nicht tun, wer soll es denn dann tun? Wir sind herausgefordert. Seid ermutigt. Ihr seid herausgefordert, aber auch befähigt. Es ist nicht eine Zumutung, wenn du Gott um irgendetwas bittest, der notwendig ist, dass du deine Berufung erfüllst. Ich gebe euch einen Schlüssel zum Schluss und ich hoffe, dass ihr euch das gut merken könnt. Das ist ein Gebet, der garantiert ist, dass Gott es antwortet. Denn es ist gemäß seinen Willen. Wenn wir wissen, dass wir irgendetwas gemäß seinen Willen bitten, dann wissen wir, dass er uns hört. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, dann wissen wir, dass wir das empfangen, wofür wir gebetet haben. Amen. Also, das ist ein Gebet nach seinem Willen. Wenn du sagst, Herr, gib mir alles, was ich brauche, um all das zu erfüllen, wozu du mich berufen hast. Herr, gib mir alles, was ich brauche, um all das zu erfüllen, wozu du mich berufen hast. Herr, gib mir alles, was ich brauche, um all das zu erfüllen, wozu du mich berufen hast. Das ist ein Gebet der völligen Hingabe zu Jesus, der völligen Hingabe zu seinem Plan für dein Leben und eine völlige Offenheit für all das Geistliche, was er dir geben muss, das Finanzielle, was er dir geben will, alles, was er dir geben will, auf das du das machen kannst. Das ist ein Gebet, die er gerne antwortet, und er setzt Himmel und Erde in Bewegung, das zu erfüllen, auf das du wirklich das vollbringst, wozu er dich berufen hat. Wir wissen, dass er einen ganz konkreten Plan für uns hat. Amen. Und wir wollen, das ist unser tiefsten Verlangen, Herr, dass wir das tun, was du für mich vorbereitet hast. Halleluja. Vater, ich danke dir für dein Wort. Und ich danke dir, Vater, für die Klarheit deines Wortes. Vater, bitte helf uns jetzt, diese Waffen einzusetzen, die du uns gegeben hast. Herr, dass wir einfach in deine Kraft wandeln, Vater. Helf uns, Vater, aufzuhören, das in unser eigenen Fleisch zu versuchen. Lehre uns, Herr, ich bitte dich um eine tiefe Offenbarung dessen, was wir heute gelernt haben. Herr, dass es wirklich mit uns bleibt. Vater, dass es nicht in Vergessenheit geriet. Herr, dass du uns auch praktische Möglichkeiten schenkst, das auszuprobieren, Vater, und zu erkennen, wie es funktioniert. Lehre uns, Jesus, dass wir gute Krieger werden. Vater, dass dein Reich durch uns wirklich gebaut werden kann, dort, wo wir sind. Hilf uns dazu, Vater. Und geh mit jedem Einzelnen, Herr. Lass dein Segen uns folgen. Lass deine Gnade uns erfüllen, Herr. Lass es offensichtlich sein, dass wir deine Kinder sind, Jesus, in jeder Hinsicht. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen.
Keiner ist so wie du, oh Herr. Du Gottes Lamm, doch mit dem Schwert. Dein Wort ist heilig, es ist wahr. Jesus, mein König, immer da. Lobpreis und Ehre ist Geist eröffnet uns den Weg zur Gegenwart unseres Vaters im Himmel, ewig zu leben mit dir, ewig zu leben. Unseres Vaters im Himmel, ewig zu leben mit dir, ewig zu leben mit dir. Lamm Gottes, du Friede führst, ewiger Vater, du erleuchtest meinen Weg durch dein so wie du, oh.